Ja, hallo?
Ja, hey Michel, Matze hier. Du, ich habe hier so ein kleineres Problemchen.
Ach, da bist du nicht der Erste, der heute anruft. Die anderen haben sich auch schon gemeldet.
Ja, irgendwie Wintereinbruch, keine Winterreifen, zugeschneit. Ist total doof.
Du würdest hier bei mir um die Ecke auch gerade überhaupt keinen Parkplatz finden. Ich bin nicht mal aus dem Wohngebiet rausgekommen heute Morgen.
Also, ist das okay, wenn wir einfach online spielen?
Ich denke ja, das sollte kein Problem sein. Haben wir ja bisher auch immerhin geschafft, oder?
Okay, super, dann machen wir das so. Wir haben einen Aufruf öfters mal gehabt, dass ihr uns gerne auch mal zuschreiben könnt und Themenvorschläge habt.
Genau, und da hat sich jetzt bei uns unter anderem das Radio Freies Erdrus gemeldet.
Genau, Freies Erdrus. Also ich habe das mal gehört.
Das klingt für mich nach Perry Rhodan.
Ich weiß nicht, Rodan oder Roden? Perry Roden, oder?
Das können wir die Jungs auch gleich mal fragen im Interview, ne? Genau.
Genau.
Genau, das werden wir euch gleich bieten. Genau, eine kleine Ankündigung habe ich aber noch zu machen. Bei der letzten Aufnahme ist uns beim Eclipse-Auspacken die zentrale Raumstation kaputt gebrochen.
Ah, das
Das
war
war
dann
schon.
doof.
Ja, ich habe mich dann bei Pegasus gemeldet, beim Support, und habe denen geschrieben, was passiert ist. Und ich hatte 3 Tage später eine neue Raumstation bei mir zu Hause. Haben sie mir einfach mal so zugeschickt.
Das ist natürlich schon total geil, ne? Ja.
Das ist Kundenservice. Also nochmal ein
Genau.
kleiner Shoutout an Pegasus. Ihr seid super geil, wirklich.
Ja.
Na, aber danke dafür. Also sehr, sehr coole Sache. Jetzt aber zu unserem Interview.
Tü-tü-tü.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Per Anhalt durch die Fantastik.
Genau, der Christoph und der Alex vom Radio Freies Erdrus. Willkommen.
Ja, hallo, hier ist Alex.
Hi, Christoph hier.
Ja,
Vielen Dank für die Einladung.
sehr
Ja,
gerne.
gerne. Mögt
Ihr
ihr
habt
ein
uns
paar
angeschrieben.
Worte zu euch sagen?
Alex.
Alles klar. Ja, wir sind das Radio Freies Erdrus. Wir sind dein Podcast zum Thema Periroden. Periroden ist eine Heftromanserie, die seit 1961 kontinuierlich einmal pro Woche einen Heftroman veröffentlicht. Das Format ist mittlerweile so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es kommt halt eben aus den, ne, Anfang der 60er, wo das damals sehr populär war. Uns gibt's noch nicht so, uns gibt's noch nicht so lange. Wir sind seit knapp 1,5 Jahren dabei und besprechen einmal im Monat so die letzten 3 bis 5 Romane der Serie, quatschen so über das allerlei drumherum. Ich lese schon eine Weile. Ich lese seit 20, 30 Jahren, müsste ich jetzt mal ausrechnen, wie lange. Und der Christoph noch nicht so lange. Und ich hatte irgendwie Bock, dann vor 2 Jahren einen Podcast zu machen. Und er hat nicht schnell genug Nein gesagt. Und und vielleicht zum Namen: Radio Freies Erdrus. Erdrus ist ein Planet innerhalb der Periodenserie. Also sagen wir mal, jeder, der Perioden 1 oder 2 Jahre gelesen hat, dem sind die Etruser schon mal untergekommen. Die werden im Rahmen der Serie mal besetzt von einem anderen Volk der Galaxis. Und da gründet sich auf dem Planeten Erdrus das Radio Freies Erdrus. Das ist dann so ein kleiner Piratensender, der da gegen die bösen, bösen Akoniden schimpft. Und es gibt einen Roman, das ist der Band 2030, der heißt auch Radio Freies Erdrus. Und da kommt unser Name her.
Naja.
Sehr schön.
Wie seid ihr denn zu Perry Rhodan gekommen? Also, wie habt ihr euren ersten Kontakt mit der Serie gehabt?
Jetzt fange ich am besten auch wieder an, weil der Christoph ist, das baut nämlich tatsächlich in der Tat aufeinander auf.
Ah, okay.
Ich habe seit klein auf immer Fantasy, Fantastik, sonst irgendwas gelesen. Ich glaube, mein Wolfgang Hohlbahn ist tatsächlich schuld, ne, bei mir. Mit Märchenmond, das war ich zu einer meiner ersten Einstiegsdrogen in die Szene und pendel dann immer so zwischen Fantasy und Science Fiction hin und her. Bin auch großer Tolkien-Fan und habe immer diese Heftchen ganz klassisch im Supermarkt liegen sehen. Und irgendwann habe ich meine Mutter weich gekocht und durfte mir dann einen kaufen. Das war der Band 3399. Also ein Zyklusende, wo also ganz viele große Fäden aufgelöst worden sind und so weiter. Ich habe eben überhaupt nichts kapiert, da die 60 Seiten gelesen, aber es war eine geile Atmosphäre, es hat mich total geflasht und dann bin ich halt dabei geblieben und groß gesagt Science-Fiction-Fan und irgendwie hatte ich auch nie groß Ambitionen aufzuhören und lese seit 1399, das war irgendwann in den frühen 80ern. Seitdem lese ich Perry Roden. Und den Christoph habe ich kennengelernt. Wir haben zusammen World of Warcraft gespielt. Und die waren mal bei uns zu Besuch mit der Familie und er hat bei mir Perry Roden im Regal stehen sehen.
Das ja, nachdem ich kurz vorher auf Phoenix war, das die Doku Perry Roden, unser Mann im All, gesehen habe. Das ist eine Doku, die wurde 2004, 2005 wurde die gedreht. Gibt es in zwei Fassungen. Eine Kurzfassung mit 45 Minuten, eine Langfassung mit 90 Minuten. Die lief auf Phoenix, habe ich aufgenommen. Fand erstmal den Titel interessant. Und dann hat mich die Story und die Idee dahinter hat mich dann gekickt. Und auf dem Weg zu meinen Eltern hoch, die in Ostfriesland wohnen, waren wir bei Alex und Familie eingeladen zum Frühstück. Und dann habe ich dann so hinterm Frühstückstisch bei Phil Spector würde es Wall of Sound heißen, bei ihm ist es die Wall of Books, entdeckt mit einem Haufen Perry Rodan Silberbänden ganz oben drunter. Und da hat er mir dann drei MP3s oder drei Audioboxen mitgegeben. Das war der Beginn des Zyklus Meister der Insel, Silberbände 20, 21 und 22. Und da hat es mich dann gekickt. Hab dann bei Spotify habe ich die Hörspiele nachgehört, beziehungsweise habe dann mit dem Sternenozean-Zyklus angefangen, dann die Hörspiele von Europa aus den 80ern und dann die Silberbände nachgehört. Ja, und Sommer 2019 kam dann von ihm die Anfrage, du hast ja nicht Bock. Mhm. Ja, und jetzt sitze ich hier. Mit einem Bildschirm im Hintergrund.
Ja. Wir sprechen jetzt aber eher von dem klassischen Perry Roden. Was haltet ihr denn von den Neobänden?
Können wir nicht viel zu sagen, weil lesen wir nicht. Neo ist in der Szene durchaus umstritten. Ich finde vollkommen zu Unrecht. Es hat einfach seinen Platz. Und die machen auch, glaube ich, einen ziemlich geilen Job, da die Autoren, Autorinnen. Also ich lese es nicht, weil ich lese auch ab und zu gerne mal was einfach, ich versuche einfach mal was nicht periodenmäßiges dann und wann zu lesen. Ich komme da einfach nicht hinterher. Ich habe damals die erste Staffel damals mitgelesen, fand die ganz cool. Ich finde das auch wirklich ein faszinierendes Konzept, komme einfach nicht hinterher. Deswegen ist das bei uns kein Thema. Ich weiß, dass es Fans gibt, da ist das so ein rotes Tuch. Das finde ich Quatsch.
Ja, absolut. Ja, also. Das ist, glaube ich, wie fast überall in Serien oder in langanhaltenden Geschichten und Universen, wenn du da etwas änderst oder anders interpretierst oder erneuerst, dann hast du immer Leute, die sich da irgendwie angestoßen fühlen. Ja, und die sich dagegen stellen. Das ist, glaube ich, immer so, weil das verändert ja, ich sag jetzt mal, meine Welt, in der ich mich wohlgefühlt habe.
Ja, berühmtes genau. Beispiel Star Trek, Abrams-Universum.
Ja, ich finde die neuen Filme total gut und kaum einer versteht mich. Ich finde die total gut, aber ich mochte die alten auch nie so richtig. Also von daher
ist das ja. So eine heißt Erklärung. Das ist ja kein Star Trek.
Bei Perry Roden war so ein bisschen die Angst, glaube ich, in der Szene damals, dass die Erstauflage quasi abgeschafft wird und durch Neo ersetzt wird.
Okay.
Und ja, das ist so ein Ding. Ich meine, man muss jetzt mal sagen, dass wie bei vielen Dingen ist jetzt Perry Roden als Romansache auflagenmäßig eher rückläufig. Und irgendwann ist da nur einfach mal Schicht. Und das sind Dinge, über die mache ich mir jetzt keine Gedanken. Das ist einfach so, solange es Perry gibt, können wir Radio machen. Solange Christoph und ich Bock haben, können wir Radio machen. Und wenn dann irgendwann Perry Schluss ist, dann ist halt so, damit beschäftige ich mich nicht.
Mhm. Ja. Es gibt ja im ganzen Perry Rhodan-Universum, ach, eine gute Frage, sagt man Perry Rhodan oder Perry Rhodan?
So und so.
Ja, geht beides. Also,
es gibt da nichts. Ich habe es tatsächlich dadurch, dass ich ja wie sage ich denn eigentlich? Ich sage es mal so. Als kleiner Junge habe angefangen zu lesen, war es für mich klar Deutsch. Das war immer Perry Rhodan. Mhm. So. Mit zwei mit mindestens zwei A's. Und irgendwann wird man halt älter und dann es gibt Leute, die sprechen es ganz klassisch Perry Rhodan, es gibt Perry Rhodan, Perry Rhodan sagt man eigentlich, das ich, und sagt es eher Rhodan, es gibt da keine so richtige, das kannst du machen, wie du willst. Ich fand das sehr lustig, als ich dann irgendwie so ein bisschen das Fan-Sein, sag ich mal, entdeckt habe und zum ersten Mal auf irgendwelchen Conventions oder Treffen war und festgestellt habe, was für unterschiedliche Arten es gibt, Namen auszusprechen. Das ist irgendwie, da gibt's, ich werfe jetzt mal das ganz böse Wort in den Raum, da gibt's keinen richtigen Kanon für. Mhm. Das ist den Leuten, glaube ich, ziemlich egal.
Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es da vom Verlag irgendwie so eine offizielle Lautschrift gibt. Ja. Jeder spricht ihn so aus, wie er den Namen liest. Der eine liest ihn eher mit deutschsprachigem Hintergrund, der andere sieht eher das Original, also sprich er ist Amerikaner, also eher dann diesen englischen oder amerikanischen Hintergrund. Es hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich habe auch noch keine Diskussion miterlebt, wo die Rhodanisten auf die Rhodanisten einprügeln, so, aber das darf man nur so aussprechen. Sie wählen auch die, muss man dazu sagen, sie wählen auch immer die Namen so aus, dass mehrere Aussprachen möglich sind und so, dass jeder für sich seine eigene Aussprache finden kann.
Ja. Mhm. Wobei wir hatten dann einmal einen Namen, das war die Gris oder Grey O'Shannon. Da habe ich dann meine Frau gefragt, weil die nämlich Keltologie studiert hatte, wie man denn diesen Namen ausspricht. Und sie irgendwie ganz fluchend dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang irgendwelche Lexika gewälzt hat und gesagt hat, den Namen gibt's so nicht. Und ich so, er steht da aber. Also.
Genau, siehst du, guck mal, da steht da.
Meistens bin auch ich für die Namen zuständig bei uns.
Ja.
Naja. Ja, genau. Es gibt ja in dem ganzen Bereich Perry Rhodan, das ist ja mehr als nur die Serie, da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Also es gibt ja zum Beispiel auch das Perry Rhodan Rollenspiel das ist ja quasi auf den Midgard-Regeln basiert. Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht? Oder?
Ich habe vor, es können auch bestimmt 20 bis 30 Jahre her sein, einen Tag mal Perry Rhodan Rollenspiel gespielt. Aber das ist, wie gesagt, so lange her.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch nichts davon. Also ich bin ja dann doch auch eher in der Situation, wo ich Rollenspiele eher habe, um sie zu haben, denn um sie zu spielen. Aber als Rhodan-Rollenspiel habe ich tatsächlich nicht. Ich wüsste auch gar nicht, ob das noch verfügbar ist im Moment. Also gibt es wahrscheinlich nur noch antiquarisch.
Es ist out of print. Genau. Also Ich hab's da durch Zufall mal gekriegt, eher als Jäger und Sammler.
Also was wohl noch verbreitet ist, was wohl auch noch gespielt wird, ist das Sammelkartenspiel.
Mhm. Tatsächlich, ja.
Ja. Okay. Da gibt's dann auch auf verschiedenen kleineren Conventions, da gibt's dann tatsächlich immer regelmäßig Meisterschaften oder so. Das wird, glaube ich, auf sehr geringem Level tatsächlich auch noch produziert.
Ja. War auch Thema letztes Jahr bei der Perry Rhodan Online-Woche. Da hatten die auch ein eigenes Panel am Abend.
Wir bewegen uns ja im Science-Fiction-Bereich, ne? Und wenn wir jetzt mal so die Perry Rhodan Science-Fiction vergleichen, wir hatten ja vorhin schon mal Star Trek eingeworfen, so ein bisschen, ne? Bei Star Wars gehen ja so die Geister so auseinander. Ist es jetzt wirklich Science-Fiction oder nicht, ne? Also da mag sich vielleicht ja auch mal gestritten werden. Was für mich als jemand, der jetzt wirklich, wirklich wenig Erfahrung mit Perry Rhodan hat, Was ist so der Unterschied? Also was zeichnet...
Ich würde die Frage vielleicht ein bisschen umstellen wollen.
Oder so.
Für jemanden, der uns vielleicht zuhört und eigentlich überhaupt gar nicht weiß, worum es bei Perry Roden geht.
Oder so.
Wie würdet ihr in einem kurzen ein, zwei Sätzen Perry Roden quasi so beschreiben?
Da würde ich jetzt einfach mal einsteigen, weil es bei mir tatsächlich mit dieser Dokumentation anfing, die ich in der Programmzeitschrift wirklich nur mit Perry Roden, unser Mann im All, entdeckt habe. Und mich hat an dieser ganzen Serie fasziniert, dass es eine wunderschöne Utopie der zukünftigen Menschheit ist. Mhm. Also sie beginnt zwar, die Erstauflage ist 1961 erschienen, die Geschichte dort spielte dann 10 Jahre in der Zukunft, also 1971, mit der Landung auf dem Mond, der Entdeckung einer fremden Rasse. Aber der erste Roman endet quasi damit, dass die Crew um Major Perry Roden oder Major Perry Rodan, je nachdem, manche sagen auch Major Perry Rodan, also da ist alles möglich, was die Zunge hergibt. Der erste Band endet damit, dass er sich sein Landesabzeichen der USA vom Revers reißt und beschließt, ich bin kein US-Amerikaner wäre, sondern ich bin Erdenbürger, also Terraner.
Ja.
Und das war für mich eigentlich so der Grund, wo ich sage, jawohl, geile Nummer. Da will ich wissen, wie es weitergeht.
Also man könnte grob gesehen sagen, es ist halt eine tatsächlich positive Utopie, die kontinuierlich die Geschichte der Menschheit weiterspielt. Klar ist es so, dass es natürlich auch spannende Geschichten gibt, dass es Konflikte gibt, dass die Erde immer mal wieder erobert wird. Aber sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig, ne? Sonst wäre es ja auch keine spannende Geschichte. Und Perry Roden, das ist halt irgendwie so, es ist halt immer groß. So. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von großartig. Klar, also Christoph und ich finden es großartig, sonst würden wir es ja nicht lesen. Aber das ist halt, die Raumschiffe sind groß, ne? Das sind irgendwie. Die Rast Chubai, das aktuelle Fernraumschiff von Perry Roden hat, ist eine Kugel mit 3,8 Kilometern im Durchmesser. So, das ist schon ziemlich groß. Ja. Also das erste Raumschiff, das Perry Roden sich von den Akoniden, die er auf die er Mond trifft, unter den Nagel reißt, ist ein Beiboot mit 60 Metern im Durchmesser. Mhm. So. Das ist also nicht vergleichbar wie jetzt Expanse oder so, wo es alles sehr beengt ist, sondern bei Perry Roden hast du einfach immer eine gewisse Größe. Da geht es in die Galaxis, es geht in andere Galaxien. Wir haben den kosmischen Überbau mit unglaublich hoch und höchst entwickelten Wesen. Das ist also jetzt einfach so eine. Deswegen redet man ja auch vom, ganz bewusst, glaube ich, vom Periversum, weil es einfach so eine gigantisch große Sache ist, die so einen richtig großen Bogen.
Spannend. 60 Jahre haben ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen. Definitiv.
Ich meine, damit ist es ja eine Science-Fiction-Reihe, die mit einer anderen britischen Science-Fiction-Fernsehreihe quasi von der Dauer her schon stark vergleichbar ist. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, so was Doctor Who im englischen Raum ist, ist ja dann im Prinzip eher auch vom Stellenwert her Perry Roden im deutschen, also im deutschsprachigen Raum. Muss man ja mal einfach mal so sagen. Ist ja einfach eine Reihe, um die man, glaube ich, als Science-Fiction-Fan auch kaum herumkommt. Zumindest da mal hineinzuschauen und da mal irgendwie sich mit zu beschäftigen. Ne?
Mhm. Perry Roden erscheint aber durchgehend seit 1961. Sie haben keine Pause eingelegt, um wieder einen neuen Doktor rauszuholen.
Ein neuer Perry, genau.
Ja, das ist halt einen neuen Perry hätten wir ja im Grunde genommen mit Perry Neo.
Ja.
Auch sehr schön, meine Frau hat angefangen mit Perry Neo zu lesen. Ich komme jetzt einfach mal kurz zurück auf den anderen Punkt. Aber es sind zwei verschiedene Geschichten, die sich gegenseitig nicht wehtun.
Mhm. Aber im Grunde genommen doch zwei verschiedene Zielgruppen, ne? Also ich sag mal, man hat mit der klassischen Perry quasi dann, naja, das bekannte Publikum, das bekannte Fanwerk dabei. Und die Neo ist ja dann so ein bisschen zeitgenössischer geschrieben, würde ich sagen, oder?
Es ist zeitgenössischer geschrieben, absolut. Die erste Staffel war in den Zügen auch sehr stark an die ersten Heftromane, also an die ersten 19 Bände angelegt. Aber Es sollte natürlich damit ein neues Publikum erschlossen werden. Die Neo kam raus, glaube ich, zur Weltcon in Mannheim zum 50-Jährigen, oder, Alex?
10 Jahre alt. Also Neo ist jetzt dieses Jahr auch, wir feiern dieses Jahr 60 Jahre Perioden und 10 Jahre Neo, ja.
Ja. Und damit sollte halt eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden oder allgemein Neuleser angesprochen werden, weil ja, wenn du sagst, boah, hier Perry Rodan oder Perry Rodan liest es mal und hey, das erscheint seit 50 Jahren. Oh Scheiße, 50 Jahre Geschichte nachlesen. Ach du Schande. Hattest du halt bei Neo nicht. Neo hat so den Neuleser einfach mitgenommen, hat ihn in die Welt eingeführt, wie es auch bei diesen neuen Zyklusanfängen, in der Regel mit 100er-Bänden, wie es auch dort passiert, aber da hast du halt wirklich frisch einsteigen können. Mhm. Ohne jetzt Angst zu haben oder Gefahr zu laufen, so, boah, echt, hey, 50 Jahre nachlesen, boah. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt die ersten 20 Hefte noch mal liest, man muss akzeptieren, dass die ein oder andere Formulierung heute nicht mehr geht. Die ging auch damals schon nicht. Man muss auch akzeptieren oder man muss es einfach wissen, dass es einfach einen anderen geschichtlichen Hintergrund gibt. Da liegen einfach jetzt mittlerweile über 60 Jahre dazwischen, zwischen Stand heute und der Idee von damals. Es ist schwierig.
Es war nicht alles gut damals.
Nein, nein, es gibt Bände, die sind gut gealtert, wie jetzt Band 1, Unternehmen Stardust. Es gibt Bände, die sind definitiv überhaupt nicht gut gealtert.
Vielleicht da irgendwie mal ein kleines Beispiel. Es gibt irgendwie aus den ersten 20, ich weiß gerade nicht die Nummer, also Perry Rodan ist ja eigentlich auch so ein, mittlerweile auch so ein sehr friedliebender Charakter, der eher versucht, im Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und in einem der ersten 20 Bände schaffen es dann eine, glaube ich, eine Gruppe russischer Soldaten auf die Venus und die werden von Perry Rodan da kurzerhand einfach weggemäht. Mhm. Und das wäre etwas, was heutzutage einfach nicht mehr so in der Form funktionieren würde.
Aber es ist wichtig, dass sich die gerade solche Zyklen, solche Geschichten auch so ein bisschen mit der Weltgeschichte und mit der Wahrnehmung halt auch einfach entwickeln, ne? Also sowohl von der Sprache als auch von dem Verhalten. Wie ihr sagt, dass man muss ja mitaltern, ne? Also ich sehe das, ich bin von der Jugendzeit irgendwie so ein bisschen bei John Sinclair hängen geblieben, ne?
Auch sehr geil.
Auch sehr geil, aber wenn man die alten Storys von früher noch kennt, dann sind die aus heutiger Sicht entweder echt trashig oder teilweise auch tatsächlich heftig, ne? Mhm. Aber sie sind alle unterm Strich schlecht gealtert. Ja, sowohl von der Sprache, von den Effekten. Das kannst du dir, also ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich habe das teilweise mal gemacht. Das ist nicht gut, ja. Auch also auch die Hälfte vom Schreiben her. Damit kannst du heute keinen mehr anlocken. Das ist kein Wunder. Dann stirbt so eine Serie natürlich, ne? Mhm. Und die haben ja dann auch irgendwann die Edition zu 2000 gemacht und haben jetzt noch eine andere Version rausgebracht. Das hatte ich vorhin auch so interessiert, sagen wir mal, bei der wegen Neo hinterfragt, ne? Mhm. Weil ich wäre definitiv ein Kandidat, wenn ich mich dafür interessieren würde, dass ich eben nicht mit der klassischen Serie anfangen würde, weil wie gesagt, 50, 60 Jahre nachlesen, I'm so sorry, nein. Dann doch eher die Neo-Variante.
Jetzt muss ich aber da jetzt mal kurz sagen, Neo ist jetzt natürlich auch schon 10 Jahre alt. Die geht jetzt auf Band 250 zu. Also insofern, auch da ist es irgendwo so. Und das ist auch immer so die Sache, man muss nicht immer alles wissen. So, das heißt, ich habe tatsächlich noch Lücken, die ich irgendwie nicht gelesen habe, die ich im Laufe der Jahre noch nicht geschlossen habe. Und das war auch damals einfach, also ich habe einfach angefangen zu lesen und war dann drin. So, und heutzutage gibt es die Peripedia, wo man dann im Prinzip verschiedene Sachen nachlesen kann, wenn man irgendwie Namen irgendwie nicht verstehen möchte oder sonst irgendwas. Und wenn mich einer fragen würde, ja, aber ich habe keinen Bock, 50 Jahre nachzulesen, dann würde ich einfach sagen, lass es. Dann lies einfach, lies die Gegenwart, hab Spaß dran, wenn du das Gefühl hast, Oh, jetzt will ich aber gerade wissen, was jetzt der Begriff Kautarchen bedeutet. Ne? Peripedia.de, lieset nach und dann weiter und hab Spaß an der Sache. Also insofern.
Klar, das ist natürlich toll, dass es sowas gibt und dass sowas gepflegt wird.
Ein Fanprojekt. Ja, ich würde sagen, ich finde, man sollte halt keine Angst davon haben.
Ja, absolut. Egal, mit welchem Heft man einsteigt, so die ersten 2, 3 Hefte stehst du eh da, teilweise wie der Ochs am Berg, weil die irgendwelche technischen Begriffe um die Ohren fliegen, wo du denkst, hä, was, wie, wo? Was wollen die von mir? Dann werden teilweise Situationen geschildert oder Settings geschildert, wo es dann auch, wo du einfach damit leben musst. Du wirst langsam an die Serie herangeführt, je nachdem, nach Zyklusbeginn passiert es ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, aber es ist nicht so, dass du komplett wie der Ochs am Berg stehst, wenn du an dem Thema interessiert bist. Du darfst nicht erwarten, nach dem ersten Heft gleich alles zu kennen, alles zu verstehen, definitiv nicht. Wie gesagt, da liegen jetzt mittlerweile 60 Jahre dazwischen. Aber wenn du an dem Thema interessiert bist und ich würde mal sagen, so 2, 3 Hefte dran bleibst, dann hast du eine Chance, wunderbar in die Handlung reinzufinden, dich in dem Universum zurechtzufinden und hoffentlich auch Gefallen daran zu finden.
Wie sind denn die Hörspiele?
Es gibt mehrere. Es gibt 2 von Europa. Das eine ist aus den 70ern. Das sind 4 Planetenromane, die vertont wurden. Sehr, sehr schlecht gealtert. Mhm. Mit Sicherheit damals eine eher teurere Hörspielproduktion. Aber ich habe es mir angehört, hat keinen Spaß gemacht. Dann gibt es eine Hörspielreihe von Europa, die behandelt die ersten 19 Romane. Unter anderem mit, jetzt fällt mir dein Name nicht ein, Horst Jansson als Perry Roden.
Okay.
Ist gut umgesetzt. Man merkt, dass es aus den 80ern ist. Für mich war es jetzt aber, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, ich persönlich fand es jetzt nicht so gut, weil mir Perry Roden da zu militaristisch rüberkommt. Mhm. Mit seinem Sprachstil etc. Dann gibt es den Sternenozean-Zyklus. Das ist 2400 oder 2300, Alex? Welcher war das?
Du bist der Junge hier, du musst das wissen. Irgendwo in der Region.
Also irgendwo in der Region. Das sind 40 Hörspiele. Das ist ein kompletter Zyklus, der vertont wurde quasi. Unter anderem mit dem Synchronsprecher von Michael Douglas als Atlan. Sehr, sehr geil. Wirklich, auch wenn du überhaupt keine Ahnung hast von dem Ding, kannst du reinhören. Dann gibt es noch diverse andere Hörspiele und dann natürlich noch für diejenigen, die jetzt weniger Hörspiel möchten, sondern eher Richtung Hörbuch, gibt es die Silberbände. Das heißt, eine Anzahl X an Heftromanen wird zu einem Silberband zusammengefasst, gibt es kleinere inhaltliche Korrekturen und die kann man entweder kaufen, die Silberbände, oder man kann sie sich vorlesen lassen. Gibt es als Hörbuch. Zwischenzeitlich hat der Sprecher gewechselt, ganz am Anfang war es Josef Tratnik. Wunderbar, sehr schön. Mhm.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Silberbände der Serie so ein bisschen hinterherlaufen. Das ist also quasi eine Nachauflage. Glaube ich, die sind jetzt mit dem aktuellen Silberband irgendwo im Bereich zwischen 12 und 1300. Während die Erstauflage ja jetzt gerade über die 3100 gehüpft ist. Das ist also, wie gesagt, so eine Nachbearbeitung, die da ganz gemütlich hinterher dackelt.
Die sind auch noch nicht so alt. Die sind, glaube ich, die werden jetzt erst 40, die Silberbände.
aber es ist tatsächlich so, dass, also ich habe den Sternozean nur gelesen, nicht gehört. Aber das ist, glaube ich, so das Ding. Sondern wer jetzt irgendwie Hörspiel interessiert ist und sagt, ach, ich würde mich gerne mal an Perry Roden rantasten, ist das, glaube ich, so das Ding to listen.
Ja. Habt ihr, also ich meine, ihr seid ja schon eingefleischte Fans und ihr behandelt ja auch quasi dieses eine Thema. Habt ihr irgendwo mit dem Verlag auf irgendeine Art und Weise Berührung, also irgendwie Kontakt? Kriegt ihr da irgendwie Support, Material oder irgendwie einen Austausch oder sowas?
Support nicht direkt in der Form. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwas regelmäßig gesponsert kriegen. Aber ist jetzt zum Beispiel so, dass wir zu unserem einjährigen Geburtstag da mal angefragt haben und haben gesagt, hier, wie sieht's aus? Wir würden gerne eine Kleinigkeit verlosen und da haben wir eine schöne, sehr schöne Geburtstagskiste geschenkt gekriegt. Da ist der Verlag also durchaus spendabel. Und die sind eigentlich, und ich denke, das macht Perry Rhodan aber auch aus, wie, glaube ich, keine andere Sache, was natürlich jetzt auch den Vorteil hat, dass es sich jetzt um eine deutsche Produktion handelt. Die wissen schon, wie sie ihre Fans zu behandeln haben. Die Serie ist wirklich schon sehr, sehr, sehr nahbar. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Autoren anschreibe und sage, du, ich habe da mal eine Frage zu dem und dem Roman, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich da auch eine angemessene Antwort kriege. Wir haben jetzt vor kurzem erst ein Interview auch mit einer Autorin aus dem Team gemacht und das war also auch ob die Top, das war dann irgendwie sofort die Anfrage, da haben wir einen Termin gemacht, haben das durchgezogen, das war wirklich eine super Sache. Also ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie dadurch, dass wir jetzt das Thema regelmäßig beackern, da eine besondere Nähe zum Verlag haben als jetzt andere. Wir hatten auch schon mal dann irgendwie die Anfrage von einem, ihr wisst da vielleicht, nee, wir wissen auch nicht mehr als der Fan, der sich seit 30 Jahren seinen Heftroman am Kiosk kauft. Wir verfolgen im Moment auch pandemiebedingt verschiedene Dinge im Netz etwas stärker als jetzt zu anderen Zeiten. Da beziehen wir unsere Infos her und wenn dort in einer offenen Runde ein Autoren so ein bisschen was von sich gibt, dann kriegen wir das mit, aber auch nur, weil wir halt einfach da sind und nicht, weil wir irgendwie da eine besondere Position haben.
Ja, also den einzigen wirklichen Berührungspunkt, den wir mit dem Verlag haben, beruht auf dem Namen. Dadurch, dass der Name unseres Podcastes oder unseres kleinen Projektes auf einem Romantitel der Erstausgabe beruht, hat der Alex ja vorhin gesagt, Roman 2030 von Robert Feldhoff, haben wir offiziell beim Verlag angefragt, ob wir den Namen verwenden dürfen und haben dafür die Freigabe gekriegt. Mhm. Weil der Verlag Pabel Möwig, der die Serie seit 61 rausgibt, der gehört mittlerweile schon eine ganze Weile zum Bauer-Konzern. Ja, und so ein Stück bedrucktes Papier, wo drauf steht, ihr dürft, ist dann doch immer noch recht angenehm in Zeiten, wo Leute sehr schnell mit irgendwelchen Urheberrechtsnamens oder sonst was Verletzungen mit einem bösen Anwaltsschreiben kommen.
Ja, das geht ganz schnell. Ja. Muss so vorsichtig sein.
Ja. Da ihr seid ja auch ein Hobbyprojekt und verdient ja nicht euer Geld damit, ne? Und ich glaube, dass Verlage oder viele Verlage in dem Bereich dann auch so ein bisschen gnädiger oder freundlicher sind, gerade wenn sie eben auch dem Fandom so nahe sind, als das eben bei einem, keine Ahnung, finanziell lukrativen Projekt wäre.
Ja, also das, verdienen wollen. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, du hast zwei Kinder. Alex hat einen Sohnemann, ich habe einen Sohnemann. Mhm. Matthias, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir familiär ist.
Ist unterwegs,
aber jeder von uns war mal jung. Jeder kennt von uns diese lustigen kleinen dänischen Klemmbausteine.
Ja.
Ja, die sind ja momentan oder schon seit geraumer Zeit sehr schnell mit der juristischen Keule unterwegs, genau.
Aber jetzt gerade wieder ganz bitterböse.
Ja, hält der Steine.
Ne? Hm. Ja, Cumin. Ja. ich habe gerade etwas von Sembo geblaut.
Ja.
Ja, aber das war auch tatsächlich so. Ich hatte damals mit dem Klaus Bollhöfener vom der Marketingabteilung Kontakt. Wenn ich jetzt sage, den kenne ich von früher, heißt es nicht, dass wir alte Buddies sind, sondern man hat sich einfach, die Fanszene ist klein, man hat sich vor vielen Jahren mal getroffen. Ich fragte dann mal nach und er sagte, ja, kein Problem. Dann hat er gesagt, schreibt uns eine offizielle Anfrage, dann antworte ich dir offiziell da drauf, dann habt ihr es quasi schwarz auf weiß. Wenn ich denn mal nicht mehr da bin, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, der geht jetzt dieses Jahr in Pension, dass ihr dann irgendwann mal, irgendjemand kommt dann mal auf die Idee und sagt, Das Radiopreis Etrus, die verdienen da Millionen. Warum? Ja. Warum benutzen die unsere Namen? Man kann sagen, hier.
Ja, genau.
Die Stafstadt.
Genau. Ja. Eine ganz doofe Frage, was mich schon die ganze Zeit frage, vielleicht wisst ihr da was. Also ich weiß, es gab mal Computerspiele in grauer Vorzeit in den 80ern. Ich weiß, es gab diverse Filme, wobei die auch schon entweder sehr alt sind oder eher Fanprojekte sind. Warum ist so eine große, alte, gealterte Serie nicht mal wirklich zu Film gekommen? Oder was hat es gehindert, da mal ein Merchandise richtig rauszumachen? Das ist, verwundert mich einfach.
Das kann ich dir genau sagen, weil sie nicht groß, sondern weil sie klein ist. Perry Roden hat alles, nur kein Geld. Film, es hat ja da immer mal wieder, also es gibt einen Film, den es nicht gibt, von 1969.
Das ist wie Candyman sagen.
Okay. Ein Film, wo ein Autor damals am Set war und dann quasi dann irgendwann gesagt hat, Leute, ich gehe jetzt und ich will mit dem Scheiß hier nichts mehr zu tun haben.
Naja.
Mhm. Das ist, der heißt SOS.
Einer solcher Filme.
Mhm. SOS aus dem Weltraum heißt der, glaube ich.
Ja, Perry Rodan.
Ja.
Ab und zu ist er mal wieder bei Amazon Prime drin. Also.
Ja, ein ganz furchtbares Ding.
Also sagst du, mit der Kiste Bier geht's, ja?
Ja, ich jetzt von der Anzahl Flaschen ab.
Aber bitte vorher.
Ja, was für Schläferz, ja.
Okay. Und es hat immer mal wieder Ansätze gegeben, die Rechte mal hier, mal da, aber irgendwie keiner hatte so richtig Bock drauf. Jetzt ist es auch so, jetzt sagen wir mal so, das hat der, witzigerweise der Chefredakteur, der Klaus N. Frick, vor geraumer Zeit mal in diversen Blog-Einträgen erzählt, dass es tatsächlich mal konkretere Verhandlungen gegeben hat. Aber das dann gescheitert ist, weil da einfach die Vorstellungen, wie muss ein Film aussehen und wie will die Perioden-Serie sich da präsentiert haben, wo er einfach gesagt hat, das funktioniert halt so einfach nicht. Und das ist eben so diese Sache, und das muss man sich einfach bewusst machen, selbst wenn, gab immer mal jetzt so nach dem Motto eben das Ding, warum kann es nicht eine Netflix-Serie geben? So, sagen wir einfach mal, irgendjemand kommt auf die Idee und macht eine Netflix-Serie, und wenn jeder Fan, der halbwegs regelmäßig Perry Roden liest, diese Serie guckt, ist das viel, 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 viel zu wenig. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Pendant bei Perry Roden, ist so ein bisschen wie mit dem Silmarillion bei Tolkien. Was will man da machen? Was will man denn verfilmen? Und deswegen ist das, glaube ich, gut, Peter Jackson hat damals gezeigt, Herr der Ringe war dann doch verfilmbar. Aber ich glaube, Perry Roden ist da echt nochmal eine andere Nummer. Und Merchandise. Um auf das Thema Merchandise vielleicht irgendwie zu kommen, ist halt einfach irgendwie so, du brauchst jemanden, der es macht. Und diese Person gibt es im Moment nicht. Das muss man einfach so sagen, dass es jetzt irgendwie im Bereich Perry Roden niemanden gibt, der das jetzt da die Zeit hat, auf die Beine zu stellen. Ich meine, was es gibt tatsächlich, ist es so, es gibt zum Beispiel Corona-Masken. Hat es 2 Stück gegeben.
Ja.
Das heißt, es gibt so kleinere
Projekte. Also einmal deine und einmal deine, ja?
Zwei unterschiedliche Designs tatsächlich.
Ja.
Und es gab jetzt in Band 3100 gab es eine Augmented Reality. Das heißt, es gab irgendwie einen Moment, so dass das große Fernraumschiff der Menschheit, eben die Ras Chubai, die man dann sich überall hin projizieren kann. Und da hat es auch sehr lustige Bilder gegeben, dass die dann in eine Waschmaschine ein- und ausfliegt und so weiter. Also das ist eben aber auch so dieses Ding im Moment. Da sitzt in Rastatt ein kleines, sehr ambitioniertes Team, das eben versucht, mit wenig Mitteln viel zu machen. Und denen halt einfach die Workpower und Geld fehlt, um da richtig auf die Kacke zu hauen.
Das Große bei Perry Rodan ist sowohl Fluch als auch Segen. Segen, weil es groß ist, du hast einfach extrem einen extrem großen Story-Fundus, den du zur Verfügung hättest, um daraus was zu machen. Das ist aber dann auch wiederum der Fluch. Du hast so viel, du weißt gar nicht, wo du anfangen solltest oder wo du anfangen könntest, weil irgendeiner fühlt sich danach garantiert angepisst, weil ey, das andere ist doch viel toller und warum habt ihr das nicht? Und wenn ihr das drin habt, dann müsstet ihr noch jenes mit da reinnehmen. Was aber allen Plänen im Grunde genommen entgegensteht oder alle Pläne sehr, sehr schwer umsetzbar macht, ist, wie Alex schon gesagt hat, du hast ein kleines Fandom. Du hast ein sehr übersichtliches Fandom. Ich war zwar noch auf keiner Convention, aber ich höre immer wieder mal aus der Vergangenheit heraus, wenn du auf einer Convention warst, dann hast du eigentlich sämtliche aktiven Teilnehmer des Fandoms schon gesehen. So, und diese Leute, das ist jetzt nicht so viel. Und die Leute, natürlich, die würden die Serie gucken, die würden das Merchandise kaufen, die würden von mir aus ins Kino gehen. Aber damit lockst du kein Produktionsteam hinterm Ofen vor. Weil das nächste ist ja, die ganzen Fans wollen das Ding dann natürlich so verfilmt wissen, wie jetzt, keine Ahnung, wie irgendeine Marvel-Verfilmung. Oder von mir aus The Expanse. Wenn du daraus eine Serie machst und du bist dann irgendwo bei einem mehrstelligen Millionenbetrag pro Folge, ja.
Nee. Naja, gut, ich meine, das ist ja, also ich sag jetzt mal, wenn man die Serie als Marketing sehen würde, ne? Dann hat das ja nochmal die Schneeballwirkung und die Auflage würde vielleicht steigen, aber das wird alles ein bisschen relativ gesprochen. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch die Auflage derzeit ist, aber wenn ihr natürlich sagt, es ist eine kleine Fangemeinde, aber eine treue Fangemeinde, gut, okay. Ne? Angebot und Nachfrage, beziehungsweise da halt Nachfrage und Angebot. Das ist klar, es reguliert sich gegenseitig.
Mhm. Es gibt aber Fanfilme. Also es ist frei nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja. Es gibt vom Terranischen Club Eden, das ist so eine Fangemeinschaft, gibt es eine animierte Fassung des Meister der Insel-Zyklus. Also er ist einer hingesessen und hat das Ding quasi nachgerendert. Hat da animierte Filme draus gedreht. Hat das Ganze auch auf mehreren Conventions, glaube ich, auf gar mehreren Conventions hat das gezeigt. Unter anderem auf dem Garching-Con. Und es gibt wohl auch noch eine reale Verfilmung oder einen Realfilm auch aus einem Fanprojekt heraus. Also da ist das Fandom schon aktiv, da ist das Fandom auch interessiert und auch erfinderisch, aber für die ganz große Nummer, da reicht's nicht. Man erinnere sich an die John Sinclair-Serie, die in den 90ern...
Bitte nicht!
Wir haben einen Film, über den keiner spricht, John Sinclair hat eine Serie, über die keiner spricht.
Ja. Ich glaube, das ist die Besonderheit von Sachen, die in Deutschland produziert werden und auch für den deutschsprachigen Markt, dass die sehr, sehr selten den deutschsprachigen Markt verlassen. Ne? Also im Gegensatz zu den Amerikanern, die ja wirklich Sachen dann mehr oder weniger für den Weltmarkt produzieren, das dann in alle möglichen Sprachen übersetzt und synchronisiert und sonst was wird, ist es halt so, ja, dass das die Sachen, die aus Deutschland kommen, ja oft schon Special Interest sind, wenn sie woanders erscheinen. Ne? Also man sieht es ja auch bei deutschsprachigen Rollenspielen, dass die auch Schwierigkeiten haben, teilweise auf dem englischsprachigen Markt und ähnliches. Also das ist ja so eine, ich sag mal, Krankheit der deutschsprachigen Produkte. Ne?
Also ich glaube, wenn Periroden im US-Markt laufen würde und da sehr gut laufen würde, dann wäre das möglicherweise tatsächlich was anderes. Das tut es aber nicht. Es erscheint meines Wissens nach im Moment nicht im englischsprachigen Raum. Deswegen. Ich glaube, das ist in Japan.
Ne? Wenn ich das Japan, ja.
Aber tatsächlich. Okay, spannend.
Nichtsdestotrotz, Perry Rhodan wurde international aufgelegt. Also es gab holländische Übersetzungen, beziehungsweise gibt holländische Übersetzungen. Es gibt ins Französische, Japanische, Brasilien. Also Perry Rhodan ist international. Ich glaube, Russland war auch mit dabei.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich nur auf den deutschen Markt zugeschnitten ist. Natürlich, die Ursprungsautoren oder die Ideen dahinter, die sind von deutschen Autoren gemacht worden. Später kam dann noch ein Österreicher, kam dann der ein oder andere Österreicher dazu.
Und ein Schweizer gab es mal.
Und ein Schweizer, ja.
Ja, der ist so ein bisschen belastet oder was?
Nein, nee, das so, ist einfach. Das ich jetzt nein, ganz im Gegenteil. Es ist, gab der Mark A. Herren, da hatten wir eine Weile geschrieben, den durfte ich auch auf einer FedCon mal kennenlernen. Und das ist die Problematik, in Anführungszeichen, war da, dass ich daraufhin seine Romane immer mit einem Schweizer Akzent gelesen habe. Nee, ist ein total lieber Kerl, ja. Hat mich auch sehr, fand ich sehr schade, dass der die Serie irgendwann verlassen hat, weil er sich einfach beruflich anders orientiert hat. Mhm. Und ich hoffe, dass wir den auch nochmal trotzdem bei uns in den Podcast kriegen. Überhaupt kein Missverständnis aufkommen okay. lassen. Der Mark,
alles gut.
Der Fairness halber muss
nachgefragt.
Der Fairness halber muss man ja sagen, es gibt eine berühmte deutsche Horrorserie, die heißt jetzt nicht John Sinclair, sondern Dorian Hunter. Michael Markus Turner. Einer der Autoren oder Exposé-Autoren, der auch für Perry Rhodan schreibt. So ist es nicht. Also sie haben international Erfahrung oder sie haben internationale Ambitionen. Ja, aber
es gibt ja auch immer Gastautoren, ne? Also es gibt ja auch immer Autoren, die quasi nicht standardmäßig dafür schreiben, sondern dann irgendwie einen Roman oder ein Heft mal machen, ne?
Ein aktuell sehr berühmter deutscher Science-Fiction-Autor hat dort seine ersten Spuren verdient, ja.
Mhm. Andreas Eschbach.
Der Herr Eschbach, genau.
Ja, genau. Der ist ja schon lange großer Perry Rhodan-Fan. Ja. Und hat ja mittlerweile einige Perioden geschrieben und hat ja dann auch diesen Band quasi Perioden, das größte Abenteuer geschrieben, der ja quasi die Vorgeschichte von, also die Jugendzeit von Perioden erzählt.
Ah ja,
und das spannend. Ist auch so ein Ding, wo man sagt, der kommt auch in der Szene sehr, sehr, sehr gut weg in der Regel. Ich kenne Leute, die ihn nicht mögen, aber die allermeisten finden ihn sehr gut. Der endet quasi mit dem Ende von, geht ein bisschen über Band 1 heraus, erzählt so die Vorgeschichte. Ja. Und jeder, der mal so ein bisschen in dieses Universum quasi reinschnuppern will, das ist, glaube ich, auch so ein ganz guter Tipp. Mhm. Aber Vorsicht, es könnte Folgen haben fürs Portemonnaie und fürs Bücher.
Ja, das ist immer so. Aber man kann es ja auch nicht recht machen. Nicht jeder Autor schreibt für jeden irgendwie gut, ne? Oder nicht jeder Autor kann auch alles schreiben, ne?
Na, um Gottes Willen, also es gibt gute Romane, es gibt schlechte Romane. Ist halt so. Ja.
Genau.
Ein anderer berühmter Autor wäre noch Robert Corvus.
Ah, ja.
Der jetzt auch einen Doppelband zum Einstieg vom neuen Zyklus geliefert hat. Der ist ja auch in diversen Universen unterwegs, unter anderem ja bei DSA mit Bernhard Henn, Phil Jasson-Saga.
Ja.
Ja, Dennis Matjak, der hat, glaube ich, auch mal war auch schon mal ein oder andere Autor mit dabei. Der hat auch mal im letzten Zyklus hat dann Gastroman geschrieben. Und ansonsten gibt es eigentlich in diesen Nebenserien, möchte ich es mal sagen, in den Miniserien, auch immer wieder mal den ein oder anderen Gastautor, der mit Perry Rhodan wenig gemein hat.
Ich kannte Robert Corvus immer aus der Battletech-Zeit.
Ja, genau. Stimmt.
Ja.
Da habe ich mich auch mal versucht damals, ja.
Kann ich nur so sagen.
Entscheidung am Thunder Rift, glaube ich, oder?
Das war der erste, ne? Der allererste.
War der erste,
ja. Ja, ich war für mich nicht so richtig zugänglich.
Hat Markus Heitz nicht auch mal was geschrieben?
Ja. Ja, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht welchen, aber vor ein paar Jahren hat er auch reingeschrieben. Auch,
ne? Aber Markus Heitz ist auch bekennender Perry Rhodan-Leser und auch Fan.
Ganz kurz zum Robert Corvus noch. Wer möchte, wie so ein Perry Rhodan entsteht, quasi vom Exposé bis zur Veröffentlichung aus Autorensicht, das hat der sehr umfangreich jetzt auch über Weihnachten auf seinem YouTube-Channel so ein bisschen dokumentiert, wo er so erzählt, jetzt hab ich das Exposé da meine Sachen gebaut, jetzt habe ich geschrieben, er dokumentiert den ganzen Lektoratsprozess und so weiter, also Gibt da aus Autorensicht quasi so ein bisschen so eine Einsicht in, wie ein Peruan entsteht. Das ist eine sehr coole Sache.
Ja, spannend.
Sehr cool.
Genau.
Sehr schöne Sache. Wenn ihr jetzt den ultimativen Tipp geben müsstet an unsere Zuhörerschaft, die sagen, wir haben noch nie von Barry Roden gehört, was ist das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall lesen sollte? Womit fange ich an?
Also entweder an den Kiosk und einfach den kaufen, der gerade da ist. Mhm. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich investiere jetzt die 6 Euro und lese jetzt 3 Wochen durch. Oder den Eschbach.
Ja, weil der Eschbach so zugänglich ist.
Mhm. Ja, weil er einfach von Anfang an einfach erzählt. Der baut ja quasi, sagen wir mal so, man fängt ja nicht bei 1 an, sondern der fängt ja quasi bei 0 an. Und er erzählt auch quasi aus der Sicht eines Charakters, der später, also erzählt ihn quasi als Rückblick von jemandem, der dann immer wieder mit Kontakt mit Perry Roden hatte und der dann später in der Serie sehr wichtig geworden ist, dass man bekommt so eine Ahnung, wie Perry Roden so funktioniert und was das so ist und wie Perry Roden so tickt. Und dann kann man für sich entscheiden, mag ich diesen Charakter oder mag ich ihn nicht? Und wenn ich sage, okay, mir geht dieser Roden so auf die Nerven, dann wird es wahrscheinlich in der, egal ob es in der Erstauflage oder Neo ist, auch nicht zünden. Und wenn man dann sagt, ach, das liest sich ja ganz cool an, dann würde ich dann, ich persönlich, den Sprung in die aktuelle Erstauflage versuchen. Jetzt ist es ja so, dass wir, jetzt haben wir hier Anfang März 21, jetzt gerade der aktuelle Zyklus ist jetzt mit Band 3107, Christoph?
Sechs oder sieben, ja.
Noch nicht so alt. Und das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Periodenwelt. Und sie schaffen, denke ich, ganz aktuell eigentlich auch einen ganz guten Spagat zwischen wir geben den Neuen so ein Einstieg, dass es funktionieren könnte, ohne sie direkt zu überfahren. Wir nehmen aber auch die Altleser mit. Etwas, was tatsächlich mit Band 3000 nicht ganz so gut geklappt hat, scheinen da im Moment eigentlich einen sehr, sehr guten Start abgelegt zu haben. Ich habe gerade geguckt, wir sind Stand heute bei 3107. Ich sag, mein Tipp wäre dann quasi wirklich hinzugehen, vergesst die 3100 Bände davor, schaut einfach, habt da jetzt Spaß, dann lese einfach los und wenn du irgendwann feststellst, oh, ich habe alles aufgelesen, dann ist das so. Ja. Und wenn nicht, dann hab einfach Spaß in der Erstauflage.
Geh an den Kiosk, hol das aktuelle Heft oder geh zu einem E-Book-Händler, hol dir 3200 und fang an.
Gibt es ein Abo-Modell?
Es gibt
je nach Anbieter.
Es gibt ein Abo-Modell vom Verlag. Mhm. Das ist es dann, da ist dann preislich noch ein bisschen günstiger. Also da kann man jetzt nicht sagen, ich will den kompletten Zyklus haben, sondern die rechnen dann so die nächsten, glaube ich, 100 Hefte. Habe ich keine Erfahrung mit. Ich bestelle für meinen Tolino, also ich lese ausschließlich digital. Mhm. Bestelle ich meine E-Books bei einem lokalen Buchhändler und synchronisiere mir das dann über die Tolino Cloud. Oh ja. Leider macht es der Verlag nicht, deswegen bestelle ich es auch nicht darüber, weil ich einfach keine Lust habe, den Tolino irgendwie an den Rechner dran, zu kriegen, um da dann das PDF hochzuziehen. Ähnliches, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will es in der Tolino Cloud drin haben.
Ja.
Von vornherein, ohne jetzt irgendwie großartig rumbasteln zu müssen.
Das kann ich verstehen, ist auch ein bisschen komfortabel. Dafür hat man ja so ein Ding, ne?
Genau. Aber ansonsten schließe ich mich ganz klar Alex an. Laden gehen, aktuelle Roman kaufen oder Perry Rodan, sein größtes Abenteuer, also den Eschbach-Ziegel quasi, sind knapp 800, 900 Seiten. Den lesen und dann entscheiden, jawohl, es kickt mich, es interessiert mich oder nee, es ist so gar nicht meins. Wenn es einen kickt, es gibt genügend Literatur, die man nachholen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur die 3199 Bände, die bis dahin erschienen sind, sondern es gibt genügend Zeugs, nach das noch außenrum ist. Allein vom Verlag irgendwelche Sekundärliteratur, Kosmos-Chroniken, Peri-Rodan-Chroniken, alles Mögliche.
Ja, genau, Atlan-Miniserie.
Von den ganzen Nebenserien fange ich jetzt gar nicht an.
Naja, ich war eben ganz kurz drauf und habe mal auf den Peri-Rodan-Shop geguckt, ob nämlich überhaupt der Eschbach-Ziegel, wie ihr ihn so schön betitelt habt, überhaupt noch erhältlich ist. Ja, er ist erhältlich. Er kostet als Hardcover 24,99, aber gut sind 900 Seiten, wie ihr gesagt habt, oder 12,49 Euro als PDF. Das kann man, denke ich mal, locker mal hinlegen.
Als Paperback gibt es mittlerweile auch, wobei das Hardcover auch richtig schön geworden ist. Also es sieht im Regal auch noch richtig gut aus.
Fürs Regal definitiv das Hardcover. Ab und zu ist er auch als E-Book bei Thalia beziehungsweise bei den Tolino-Händlern dann auch im Angebot. Mhm.
Ja, aber ich glaube, 900 Seiten als Buch ist kann man machen, aber als PDF ist irgendwie leichter.
Trägt sich nicht so schwer.
Leichter. Also E-Book-Reader sind da schon echt ein Vorteil.
Also grundsätzlich bin ich ja ein sehr großer Papier-Fan, aber Peri-Rodan lese ich seit vielen Jahren nur noch als E-Book. Das ist halt einfach eine Platzsache. Also das ist irgendwie. Ich kaufe mir die Jubiläumsbände, also die 50er und die 100er. Und habe natürlich auch diverse Ausgaben von unserer 2030. liegen. Aber ansonsten, was Peri-Rodan anbelangt, habe ich einfach keinen Bock mehr auf Papier. Und seit dem Podcast noch weniger, weil ich ja dann auch irgendwie dann mir dann auch wie Notizen mache oder dann Markierungen mache und da ist das E-Book halt einfach super für.
Ja, super.
Wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt eine ganze Menge über Peri-Rodan erfahren. Ich muss mal schauen, ob ich diesen Eschbach-Ziegel mal in nicht so ziegeliger Form digital mir besorge. Und ich glaube, ich werde mir das mal durchlesen. Also Eschbach habe ich gerne gelesen bisher und von daher könnte das ein guter Einstieg sein.
Ich habe jetzt auch den letzten von ihm gelesen, eines Menschenflügel, war da auch sehr begeistert wie davon. Also Eschbach ist auch abseits von Peri-Rodan echt eine Nummer und Ich finde, er hat da auch einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Absolut.
Auch Teufelsgold von ihm ist sehr gut. Also.
Kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gelesen. Aber gut, es gibt so viel zu lesen, man kommt da manchmal nicht hinterher. Man rechnet ja auch irgendwann nur noch in Metern oder in Billis, ne?
mein Stapel ungelesener Bücher ist auch irgendwie erschreckend.
Ja. Ja, ja. Ich sehe mich erst auf dem Tolino drauf.
Ja. Ich bin ja dann auch so einer, der dann ziehe ich ein dickes Buch raus und fange es an zu lesen und dann sehe ich diese Lücke im Regal. Und dann gehe ich in den Buchladen und kaufe drei Bücher, die nicht in diese Lücke passen.
Mhm. Dann brauchst du ein neues Regal, dann hast du wieder Platz. Ja, ja. Und dann musst du wieder Bücher kaufen.
So ist es. Und deswegen, das ist halt auch so ein Ding eben nochmal, wie gesagt, deswegen lese ich kein Neo, weil ich aber sage, ich versuche halt dann auch gelegentlich einfach mal. Ich habe jetzt letztens ein Buch gelesen in der Avatar-Reihe, also jetzt nicht die blauen, ne, mit den Schwänzen, sondern die Legende von Aang. Da habe ich irgendwie 2 Wochen für gebraucht. Das ist ein Ding, habe ich früher in 2 Tagen weggehauen. Deswegen muss man sich halt einfach irgendwie ein bisschen fokussieren. Jetzt kommt demnächst wieder eine neue Miniserie bei Peri-Rodan raus, von eben Michael Markus Turner. Initiiert, der Vega-Zyklus, werde ich natürlich irgendwie mir gönnen und dann muss man halt echt irgendwo die Zeit für schaufeln. Das ist halt irgendwie. Ja.
Ich habe auch so viele Bücher irgendwie angefangen, will sie weiterlesen. Ja.
First World Problems.
Genau.
Absolut. Das ist richtig, absolut.
Ja. Haben wir auch eine Folge zu gemacht.
Ich dachte auch gerade dran, unser Pile of Shame.
Stapel der Ehre, bitte. Stapel der Ehre.
Ja, nein. Ich habe es immer Häufchen der Freude genannt.
Die wollen wir nicht sehen.
Ich weiß nicht, an was du da denkst.
Da kommen ja dann auch irgendwie dann die Watchlisten dazu. Da habt ihr ja auch, da sprecht ihr ja auch öfters drüber. Also insofern, irgendwo muss man sich einfach beschränken.
Ist halt never ending story, aber es kommt ja immer was Neues dazu. Na? Gut, aber wunderbar.
Ich habe mir übrigens auf eine eurer Leseempfehlungen hin das Buch gekauft. Und zwar, das war in Folge, war das 16? Sour Sea Seaman. Die Dystopie mit
Das war Michel.
Die Parabel vom Seemann.
Genau, die Parabel vom Seemann, ja.
Ja, und, von Octavia Butler, ne? Und?
Ja, es ist für schlechte Zeiten.
Du hast vorgesorgt. Ja.
Genau, und das Buch, das Splittermond-Buch wollte ich mir auch holen, das in derselben Folge dran war, aber das Scheiß, den kriegst du ja nirgendwo als E-Book.
Doch, beim Feder- und Schwertverlag.
Echt?
Ja.
Mhm. Okay, muss ich nochmal schauen, weil ich hab's nicht gefunden.
Und wenn du es nicht beim Feder- und Schwertverlag direkt kriegst, dann kriegst du es definitiv beim Uhrwerk-Verlag.
Genau, okay. Direkt im Uhrwerk-Shop.
Ja.
Muss es das geben.
Weil das erste Buch habe ich gelesen bei der Splittermond, hier Nacht über Herates, fand ich cool. Das zweite, hat mich jetzt nicht so, die Leseprobe hat mich nicht mitgenommen, deswegen habe ich es mir da nicht gekauft. Aber der Roman, den ihr jetzt da hattet, der klang zumindest aus der Besprechung dann doch sehr, sehr interessant. So für nebenher, wenn ich dann doch mal nicht perilesen darf.
Ja. Dinge, die wir lesen, Dinge, die wir hören, Dinge, die wir sehen. Zeit. Wir bräuchten mehr Zeit.
Weniger arbeiten, mehr lesen.
Ja, genau. Wenn wir alle Rentner sind, dann...
Ich freue mich endlich, wenn die, das ist ja eines der großen Dinge, wo ich mich freue, neben, dann, wenn die Pandemie mal rum ist, neben mal Leute wieder irgendwie anfassen zu können und zu Gesicht zu bekommen, dass ich mal wieder Zug fahren kann, weil im Moment ich mich dann doch lieber aufs Auto konzentriere. Dann, das ist im Prinzip tatsächlich auch so eine große Lesezeit. Ne? Zug, ne? Gratis E-Book raus, zack, kannst du perilesen.
Okay, ja, da ich primär Auto fahre, geht das bei mir flöten.
Spotify Silberbände.
Das geht.
Eschbach ist auch als Hörbuch bei Spotify.
Ach, guter Tipp.
Ja. Okay, gut. Ich sehe, wir haben fast eine Stunde voll.
Nein, wir haben mehr als eine Stunde voll.
Also meine Auflage ist jetzt gerade
eine Stunde. Ja, genau. Nein, aber das zieht sich ja.
Christoph und ich fassen uns ja gewohnt kurz, ne?
Ja. Ja, wir auch, wenn wir uns
Großmeister.
Das war ja so in diesem Ding, als wir den Podcast angefangen haben und dann so überlegt haben, wie lang werden unsere Folgen. Und ich so, ja, lass das mal eine halbe Stunde werden, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. So, aber der letzten waren wir jetzt bei, ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Folgen unter einer Stunde.
Ja.
Ja, wir versuchen immer so eine Stunde hinzukriegen. Hm? Das klappt meistens.
Wir haben uns diese Folge mal so ein bisschen Timeslots hingestellt, ja.
Diese Folge, liebe HörerInnen, wird dann ein bisschen länger, aber dafür haben wir ja auch einige sehr interessante neue Sachen gehört.
Genau. Also in dem Sinne sage ich euch erstmal vielen lieben Dank für eure Infos, war sehr interessant mit euch.
Ja.
Und passt auf euch auf und bleibt gesund.
Ja, auch so alle da draußen und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, danke schön, dass wir hier sein durften. Erdrus fällt nicht.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ja, danke für das kleine Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch mal bei unseren Freunden vom Radiofreies Erdrus Podcast hinein. Und solltet ihr uns beim Radiofreies Erdrus gehört haben, dann freuen wir uns, euch hier auch bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, ich fand's sehr informativ. Mhm. Also, mein Perry Rogan kannte ich ja nun von früher noch viel. Aber, naja gut, die Jungs haben sich halt auch gekannt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Vielleicht lese ich mir doch mal so den einen oder anderen Roman durch.
Ich habe da ja wirklich bisher einfach keine Ahnung von gehabt. Ich habe einmal das Rollenspiel gespielt, aber...
Ich habe es oben noch liegen.
Nach diesem Interview werde ich vielleicht noch mal reinschauen.
Ja.
Genau, auf jeden Fall in die Bücher.
Genau.
Ja, genau. Wir haben es ja am Anfang in unserem Intro auch schon so ein bisschen angeteasert. Momentan gibt es viele Anlässe, auch mal online zu spielen. Das heißt, dass Gruppen, die normalerweise am Tisch sitzen, zusammensitzen, das nicht können.
Genau, Gründe dafür gibt es viele. Allen voran natürlich so eine kleine Pandemie, die wir gerade haben.
Wintereinbruch
oder auch einfach mal logistische Probleme oder technische Probleme, sprich Auto nicht zur Verfügung. Die S-Bahn fahren jetzt zurzeit sehr unregelmäßig.
Ja. Die Kinder wollen nicht ins Bett.
Die Kinder wollen nicht, ich habe auch keine, also viel lange hatte ich keine Kinderbetreuung. Ne?
Ja, also gibt halt viele Gründe, warum eine Runde vor Ort gerade mal nicht stattfinden kann.
Oder Freunde ziehen weg, sind weiter weg, so kann ich es denen halt immer noch ermöglichen.
Eben. Aber was mache ich, wenn so wie in vielen Fällen einige Leute sagen, boah, online spielen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Habe ich keine Lust zu.
Das ist eine Gratwanderung. Also ich meine, ich zähle dann selber zu den Leuten, die Online-Spiel halt nicht so gerne machen. Mhm. Und eher in Ausnahmefällen.
Und ich glaube, es ist auch ein massiver Unterschied, ob ich dem wirklich einem geliebten Hobby jetzt mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nicht nachgehe oder seit über einem Jahr.
Also ich muss sagen, also für mich als Spieler wohlgemerkt, weil ich habe online noch nicht geleitet und habe dazu auch gar nicht so die große Motivation, das zu tun. Aber als Spieler muss ich sagen, brauche ich irgendwie so eine Art roten Faden. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich ein Ticket ziehen will und railroaden. Das nicht, aber die Geschichte muss laufen. Also wenn man am normalen Spieltisch sagt, die kommen da jetzt in das Dorf, in die Stadt, wie auch immer, und die werden schon ihren Weg gehen und jeder schwärmt mal so ein bisschen nach links oder rechts aus.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Das stimmt.
Also zumindest für mich nicht, und ich habe es ein paar Mal miterlebt, dass es probiert wurde und es hat nicht funktioniert.
Es ist schwierig, sagen wir es mal so, du hast ein kommunikatives Problem online. Was du am Spieltisch machen kannst, ist, dass wenn die anderen gerade spielen, du vielleicht leise tuschelnd irgendwelche anderen Sachen machen kannst oder es können sich zwei austauschen, während der Rest der Gruppe schon mal was anderes macht. Aber wenn du so eine Zersplitterung hast...
Man darf halt eins nicht vergessen, und das ist der große Nachteil beim Online-Rollenspiel. Du hast einen Rechner, ein Tablet, ein Handy, wie auch immer, vor dir und hast den Zugriff auf Internet.
Ja, das ist...
Das heißt, wenn ich absehbar irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten Zeit habe, vielleicht möchte ich dem nicht zuhören. Also da hat jeder so seine eigene Zeit, die er zurückhalten kann. Bei mir ist es relativ gering und dann gucke ich halt irgendwas im Internet, lese was in Foren oder keine Ahnung was.
Man muss halt als Spielleiter, und ich glaube, das ist die große Herausforderung, online noch mehr Action bieten, und zwar für alle Spieler möglichst gleichzeitig, als das schon offline der Fall ist. Also während offline tatsächlich, ich sag mal, auch mal zwei Spieler ihre Rolle ausspielen können, mit einem Ohr zuhören, während die anderen gerade was anderes machen, so ungefähr, mit dem Spielleiter, ist das online einfach auch nicht möglich. Also du kannst im Prinzip nur denjenigen, die gerade reden, zuhören. Und das kann auch wirklich immer nur einer zur gleichen Zeit reden. Dieses Tuscheln ist halt wirklich schwierig, wenn du die anderen auch gleichzeitig hören willst.
Das ist auch das Problem, die Funkdisziplin, wenn man so möchte.
Ja,
also total. Also dieses gegenseitige Ausreden lassen. Und das hat zwei Schwierigkeiten. Denn einmal, wenn ich nicht ausreden lasse, dann habe ich dieses Stimmgewirr. Und wenn ich zum Beispiel mit Kopfhörern das habe oder mit Lautsprechern, das ist eigentlich egal, dann habe ich dieses geballte Stimmgewirr aus den Lautsprechern.
Du hast halt alle Stimmen aus der gleichen Quelle, was dazu führt, dass noch stärker als am Tisch du die Stimmen nicht auseinanderhalten kannst. Wenn ich am Tisch sitze und so wie wir uns jetzt hier mit knapp 1,50 Abstand, ne, wunderbar Corona-konform, wie man so schön sagt, unterhalten. Und am anderen Ende sitzt noch ein Spielleiter und unterhält sich dann über Eck nochmal mit jemand anders. Das geht. Wenn die Unterhaltung entsprechend tonal quasi gesenkt wird, jetzt nicht irgendwie quer über den Tisch gebrüllt wird oder ähnliches. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut, ich führe gerade so ein bisschen Statistik, ich habe schon 17 Runden gespielt dieses oder geleitet dieses Jahr und die waren alle online. Das heißt, ich habe 12 Mal geleitet und 5 Mal gespielt.
Ja.
Das ist schon eine ganze Menge. Das ist auch mehr, und jetzt kommen wir wieder zu den Vorteilen, als ich das offline gemacht hätte.
Das möchte ich anzweifeln, weil da hättest du noch deine Konrunden dazu.
Ja, aber bis jetzt hätte ich noch nicht so viele Konrunden gehabt. Also, nur Heinz-Con kommt, da werde ich auch wieder Konrunden machen. Die kommen ja trotzdem jetzt. Also ich habe ja viele Online-Cons mitgemacht. Die fallen also trotzdem irgendwie in meine Statistik mit rein. Nur hat das eine andere Qualität gewonnen. Ich finde halt die Hürde wesentlich geringer, vor dem eigenen Rechner zu sitzen und sozusagen die Runde zu starten, als wenn man noch irgendwo hinfahren muss. Du musst die Leute alle zusammenkriegen. Und ich habe das Gefühl, Die Terminbereitschaft ist bei vielen noch mal größer, wenn sie zu Hause in ihrem eigenen Sessel sitzen können und von da aus an der Runde teilnehmen können.
Das sehe ich auch so, das ist korrekt. Das ist auch relativ entspannt.
Ja.
Das Problem ist, es ist nicht mehr so das Besondere. Ich nehme mir da nicht so besonders viel raus. Also, wenn ich zum Rollenspiel fahre und meine Frau fragt mich, wann bist du zu Hause? Keine Ahnung, wie lange wir spielen. Wir haben Rollenspiel.
Ja.
Das ist irgendwie was anderes. Das ist dann ein Event.
Das stimmt.
Und Online-Rollenspiel eher nicht so. Also zumindest für mich nicht.
Man muss dazu aber auch sagen, so wie wir, also gerade wir beide und auch hier in unserem Umkreis die Leute, spielen, ist das ja auch mehr als nur das Zusammenkommen, um zu spielen. Oft isst man mal was zusammen, dann sitzt man zusammen, unterhält sich noch mal ein bisschen vorher und tauscht sich über Dinge aus. Es sind ja auch viele, mit denen wir spielen, sind ja auch Freunde von uns. Das ist ja nicht so, dass das einfach nur irgendwelche Leute sind, die man irgendwie kennt. Ja, die sind auch mal dabei, so ungefähr. Aber der Großteil sind schon Freunde, mit denen man spielt.
Klar, Rollenspiel verbindet und da sind Freundschaften draus gewachsen. Hm. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Punkte, warum für mich Online-Rollenspiel nicht so gut funktioniert.
Ja.
Weil der für mich wichtige Aspekt einfach wegfällt, nämlich dieses eigentliche Zusammensein. Man trifft sich nur für das Spiel. Ja. Man könnte sich jetzt natürlich auch eine halbe Stunde vorher einloggen und erstmal müssen wir ein bisschen miteinander quatschen.
Hm.
Vielleicht wäre das eine Option.
Was würde dich denn jetzt als jemanden, der nicht so sehr auf Online-Rollenspiel steht, was würde dich motivieren?
Naja, also zum einen könnte man sagen, ich habe Zugriff auf Spielerinnen und Spieler, die weggezogen sind.
Ja.
Ja, das ist immer mal ein Grund zu sagen, gut, okay, weil XY dann dabei ist, dann spiele ich da mit.
Mhm.
Allgemein irgendwelche Ausnahmen wie... man hat kurzfristig einen Termin außerhalb, dienstlich oder wie auch immer.
Klar. Ja,
oder auch zumindest, ich habe hier meinetwegen, mein Kind ist krank, ich bleibe zu Hause. Ne? Online würde ich sagen, kann man locker am Rechner sitzen und immer noch in der Nähe vom Kind sein. Das wäre kein Problem. Ich würde aber nicht das Haus verlassen und ich würde auch keine Leute zu mir holen wollen, wenn mein Kind krank ist.
Klar.
Das ist eine andere Nummer.
Ja, aber das sind ja dann Gelegenheiten und Möglichkeiten.
Genau. Sozusagen.
Was würde dich denn total davon abschrecken? Also was müsste man dir sagen zur Online-Runde, dass du sagst, vergesst's, lasst es einfach?
Wenn es ein Dauerzustand ist.
Mhm.
Also wenn du jetzt sagst, hier, wir haben eine super tolle, also total tolles System und würde mich total antriggern.
Ja.
Und ich würde eine Kampagne machen und du würdest mir dir schildern, ich würde alles super finden. Und wenn du sagst, aber die findet nur online statt, dann würde ich sagen, okay, dann nicht.
Okay. Gibt es noch andere Sachen, irgendwelche, ich sag mal, online-spezifischen Dinge, die dich abschrecken würden, so wie bestimmte Plattformen oder bestimmte Voraussetzungen oder?
Naja, also bei Plattformen, ich glaube, möchte behaupten, dass ich fast alle irgendwie gekauft und ausprobiert habe.
Mhm.
Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, als dass ich jetzt wirklich sagen könnte, das ist gut oder das ist schlecht.
Ja.
Roll20 fand ich so ein bisschen hakelig. Das hat mich jetzt nicht so richtig befriedigt.
Ja, das ist viel passiert.
Kann sein. Fantasy Grounds haben wir ausprobiert, das war auch irgendwie okay.
Mhm.
Ne? Da habe ich dann auch dieses Bezahlding. Da fand ich es relativ gut. Wir hatten Cthulhu mitgespielt und du konntest alles quasi dann hochladen, weil Jan diesen Master Pledge hatte.
Du kannst ja tatsächlich auch gerade bei Fantasy Grounds auch für viele Systeme ganz, ganz viele Supplements kaufen.
Ne? Ja,
ja. Ja. Das bietet Roll20 ja auch. Das sind ja so die großen Plattformen. Ne? Dann gibt es ja noch ein bisschen kleinere.
Tabletop Simulator fällt mir noch ein.
Ja, großartig. Den mag ich total gerne, weil er mir noch am ehesten das Gefühl verleiht, an einem Tisch zu sitzen.
Ja, aber...
Also, weiß ich. Ist der einzige Aspekt, ne?
Ja.
Also sozusagen, was die Würfelmechaniken angeht. Es ist stark davon abhängig, welches System ich spiele. Also wenn man zum Beispiel bei Roll20 Splittermond spielt, das ist offiziell vom Verlag unterstützt.
Mhm.
Also das ist, die Implementierung wird tatsächlich professionell begleitet und betreut.
Ja.
Und derjenige, der das da implementiert hat, nochmal Shoutout an Loki. Dankeschön, dass du das für uns machst. Der hat das ja erst quasi von sich aus gemacht und ist dann ja auch vom Verlag unterstützt worden, was ich großartig finde.
Super, ja. Ja. Hat aber auch natürlich auch jeder Verlag, also jeder Verlag, der da jetzt auch zuhört, es ist ja auch in eurem Interesse, dass das total supportet wird. Ne?
Total.
Und ist natürlich auch sehr vorausschauend und kundenorientiert, wenn man von vornherein natürlich auf die Fans zugeht und das supportet.
Genau.
Ein Spiel lebt ja davon, dass es gespielt wird.
Ja. Ne? Ja, was so andere Plattformen angeht, ich habe von Salieri, der unseren Brot- und Spiele-Discord-Server betreut, einen kleinen Kurs in Foundry bekommen. Foundry BTT hat er mir mal vorgestellt. Fand ich auch großartig, also war auch schön, was da an Möglichkeiten war. War mir persönlich ein bisschen zu frickelig, aber man kann, wenn man so ein bisschen Programmierskills hat, ganz schön viel damit machen. Ich glaube, mehr auch als mit Roll20. Ich habe so das Gefühl, bei Roll20 ist die Einstiegshürde so ein bisschen geringer. Also wenn man das jetzt so vergleichen würde, ist das so, bewegt sich das so ein bisschen von der Optik her zwischen dem Tabletop-Simulator und Roll20. Also es ist optisch schöner als Roll20, aber nicht so schön wie der Tabletop-Simulator. Es ist frickeliger als die beiden.
Ja.
Wobei, ja, also die Einstiegshürde ist, glaube ich, bei Roll20 am geringsten, weil es auch nichts kostet einfach mal.
Genau, aber ich glaube, für mich fällt eins raus, wenn keines der unterstützenden Programme zum Beispiel benutzt wird. Ich habe einmal eine Runde gehabt, die war nur mit Discord.
Ja, ich, also
wirklich nur mit Discord. Das heißt nur Sprache, auch kein Video dabei.
Okay, ja.
Und ja, ihr seid, also, ne, kurz gefasst, ihr seid in einem Dungeon, wurde ihr links, rechts oder wie auch immer. Ne? Und irgendwann waren wir halt alle total raus und mussten nicht mehr so wirklich, was da war. Ich hatte schon ein paar Mal vorher nachgefragt. Also es war ein tolles Abenteuer, es war noch total nette Runde, aber ich habe einfach den Überblick nachher verloren, so wie viele andere auch. Und ich habe dann gesagt, ich weiß nicht mehr, wo wir sind und wo wir waren. Ich sage, kannst du mir einfach sagen, ob wir irgendwas an Räumen, an Türen noch quasi nicht hatten. Selbst der Spielleiter wusste in dem Fall nicht mehr, wo wir schon waren. Und
ja, gut,
also okay, das war, ich will jetzt nicht sagen, das war schlecht vorbereitet, weil er kannte sein Abenteuer. Ne? Ich glaube, es lag bei ihm einfach daran, dass er auch, ich meine, das erste Mal online geleitet hat.
Das ist eine Herausforderung. Also auch für erfahrene Spielleiter ist das eine Herausforderung.
Aber der Vorteil ist, wenn du natürlich mit PDFs arbeitest,
klar,
dann kannst du natürlich die Bilder alle hochladen.
Hey, Copy und Paste,
super,
bester Freund. Ne? Gerade bei Roll20 habe ich auch die Möglichkeit, was ich großartig finde, wenn ich Handouts austeile, können sich die alle gleichzeitig angucken.
Genau, ich brauche nicht 1000 Kopien.
Genau. Meine Spieler bekommen gar nicht mit, wenn ich schlecht vorbereitet bin, weil ich, während die gerade quatschen, oder gerade ein bisschen ihre Charaktere ausspielen, mal eben schnell das Bild aus dem Internet suchen kann und als Handout fixen kann und so. Also das ist schon ganz cool. Also das ist schon ganz praktisch. Ich glaube, am Tisch geht das nicht.
Nein, am Tisch kann das gar nicht gehen.
Genau.
Ja.
Deswegen glaube ich, Online-Rollenspiel erfordert zugleich mehr und weniger Vorbereitung im Sinne von, ich muss mich zumindest vorbereiten, was die Tools angeht. Ich muss die Bedienung der Tools so weit kennen, dass ich in der Lage bin, das im Zweifelsfall auch nochmal zu erklären. Oder ich muss einen Spieler haben, der es erklären kann.
Ja.
Und auf der anderen Seite muss ich aber so Sachen wie Handouts nur zum Teil vorbereiten.
Ich finde halt, es gibt so eine kleine allgemeine Hürde und das ist einmal der technische Faktor.
Ja.
Ja. Es ist aber auch die Bereitschaft, sich damit vorab zu erkundigen. Also ich habe bis jetzt in jeder Online-Runde das Problem gehabt, dass es irgendwelche Spielerinnen und Spieler gab, die einfach gesagt haben, ja, ich lade mir das hoch oder ich logge mich ein. Ich habe auch welche gehabt, die haben noch nicht mal ein Konto sich errichtet.
Oh, okay.
So, und dann musst du dann nochmal 20 Minuten anfangen mit, richte den Konto ein und dann warten halt 4-5 Leute. Und das ist halt echt ätzend. Und denen musst du natürlich danach auch noch das Programm erklären.
Wir hatten mal eine Mitspielerin in einer Runde, wo ich selber nur mitgespielt habe und ich wusste nicht mal ihre E-Mail-Adresse. Also das war schon hart.
Das war schon strange.
Das war schon echt hart. Ich sag mal so, wenn du online spielst, hast du ja sozusagen zwei Möglichkeiten. Einmal, was wir am Anfang gesagt haben, dass du mit deiner dir bekannten Runde auf die Online-Möglichkeit ausweichst.
Mhm.
Du hast aber online auch die Möglichkeit, mit Fremden zu spielen, sozusagen. Das ist ja auch mal eine Option, die du so, wenn du nicht gerade auf eine Con fährst, gar nicht hast. Und gerade für Leute, die nicht auf Cons fahren können, aus irgendwelchen Gründen, ist das total super. Das hat auch einen sehr, sehr starken inklusiven Aspekt. Also wenn ich mal überlege, es gibt viele Cons, die sind nicht unbedingt barrierefrei.
Ich weiß. Also für jeden, der, egal ob körperlich oder geistig, einfach eine Einstiegshürde hat.
Ne? Genau.
Sich nicht mit so vielen Menschen einfach sehen lassen möchte, einlassen möchte, nicht mobil ist, wie auch immer.
Wie auch immer, das ist ja auch ein finanzieller Aspekt.
Auch, ja, natürlich.
Ne? Also, ja. Sozusagen, also du kannst halt auch mal Cons besuchen, in Anführungsstrichen, die du sonst auch entfernungstechnisch gar nicht besuchen könntest. Ja. Hey, ich hätte dieses Jahr an der GenCon oder letztes Jahr an der GenCon teilnehmen können. USA, ja, oder?
Die haben auch schon zusätzlich Eintritt genommen, ne?
Ich glaube, ja.
Ich weiß nicht, irgendeine deutsche Con macht das jetzt auch demnächst.
Ja,
ist es nicht die Heinz-Con, das weiß ich.
Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Denn die meisten Cons sind ja gar keine profitorientierten Veranstaltungen. Wenn du aber Veranstaltungsmanager bist und so eine Con veranstaltest, die du sonst auf Profit ausrichtest, naja, es ist wie mit Online-Konzerten, ne? Also.
Nee, Online-Konzerte ist nochmal eine andere Nummer, weil das mitunter eine der wenigen Einnahmequellen von den Künstlern ist.
Ja.
Das, der Handel mit Rollenspielen, der geht aber weiter.
Weil es Hobby halt online möglich ist.
Richtig, ja. Genau. Mhm. Wo ich so ein bisschen das Problem sehe, ist, was wird mir geboten?
Mhm.
Ja. Wenn ich ins Kino gehe, löse ich mir ein Ticket, gucke mir den Film an, genieße. Ja?
Man muss auch dazu sagen, das Bereitstellen von Infrastruktur, um eine Online-Veranstaltung in der Form zu machen, die sind im Rollenspielbereich einfach nicht riesig, muss man dazu sagen. Diese Bereitstellung ist im Grunde, wenn man es richtig macht, nicht kostenpflichtig. Also du hast halt die Möglichkeit, Discord zu nutzen und solange du selber kein Geld einnimmst, nutzt es ja auch nicht kommerziell. Genau. Ne? Es ist ja.
Es wäre jetzt was anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt hier eine Online-Con, jederzeit, ich sage jetzt mal 10 Euro Eintritt.
Ja.
Aber für diese 10 Euro Eintritt kriegt jeder 3 Grundregelwerke von unserem Verlag for free.
Als PDF, ja.
Ja, na klar.
Ja, genau. Ja, gut, wäre eine Option. Ne?
Ja,
das wäre was man machen könnte, ja.
Ja. Ob das jetzt mit der Buchpreisbindung vertretbar ist, kann ich nicht sagen, aber das ist jetzt nur eine Idee.
Gut, ne, also.
Genau. Also in England, USA und Co. wäre das natürlich kein Problem.
Ja, das stimmt.
Sollte man mal drüber nachdenken.
Genau, ja. Ja, also, um nochmal so zum Hauptthema quasi oder zum Inhalt zurückzukommen, Motivation.
Ja.
Was motiviert Leute, online zu spielen? Also ich habe Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die haben überhaupt gar keine Lust, online zu spielen. Und die habe ich jetzt seit über einem Jahr weder gehört, noch gesehen, noch sonst irgendwas. Die sind irgendwie so völlig aus meinem Fokus verschwunden, zu größten Teilen. Also das ist, ich finde das total schade. Also das ist ja so ein verbindendes Hobby, aber es ist ja nun auch von vielen Seiten versucht worden, viele andere zu motivieren, aber ich meine, das ist eine Entscheidung. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe da keinen Bock drauf, ist es ja auch in Ordnung. Ich finde es halt schade, weil dadurch halt auch der Kontakt so ein bisschen einbricht.
Gut, aber aus dem sozialen Aspekt gibt es ja andere Möglichkeiten, sozial gesehen noch weiter in Kontakt zu bleiben.
Ja, klar.
Ich nehme dann nur noch mal das Skype-Essen als Beispiel auf. Ne? Also für die lieben Mithörer, Mithörerinnen. Ich hatte vor ein paar Wochen per Skype mit 8 Leuten in Summe zusammen gegessen.
Ja.
Das lief 4-5 Stunden lang. Das war so der alte Freundeskreis. Wir haben uns köstlich unterhalten, haben uns auf den neuesten Stand gebracht, wenn man sonst sich dann einfach mal zusammentrifft. Klar, der Service ist im Restaurant besser. Hier musste ich selber aufstehen.
Ja, ne? Genau.
Aber es gibt Schlimmeres. Ne?
Aber das Trinkgeld ist geringer.
aber es tat mir gut.
Ja. Und manchmal ist das Essen auch besser als im Restaurant. Nein. Aber also ich glaube, was einem hilft oder was einer Gruppe helfen kann, Mitspieler zu motivieren, online mitzuspielen, ist, wenn es gut vorbereitet ist. Also sprich, wenn der Spielleiter, die Spielleiterin sich die Mühe macht, und sehr gute Vorbereitung oder sehr viel Vorbereitung in das Abenteuer oder in die Runde investiert. Was aber auch die Spielerschaft beinhaltet. Auch die müssten sich gut vorbereiten.
Die müssen mitspielen. Es ist halt nicht, nein, ich setze mich hier an den Tisch und lass mich bespaßen.
Genau, dazu gehören halt auch solche Sachen wie, wenn ich über Roll20 spiele, dass jeder seinen Charakter vernünftig einpflegt. Damit halt alle das gleiche Spielerlebnis haben.
Das erinnert mich an Cthulhu.
Ja.
Wie gesagt, Fantasy Grounds. Wir hatten vorher telefoniert, Spielleitung und ich, und haben halt darüber geredet. Er sagt doch ganz klar, so und so wird es ablaufen, mit den Programmen arbeiten wir.
Ja.
Ich sage, ja, alles klar, kein Problem, machen wir noch alles, habe ich alles da.
Kann sich jeder vorher runterladen, kann sich vorher jeder mit ein bisschen vertraut machen.
Ja, sagt er dann auch, sagt er ja, er hat quasi seinen Server da oder seine Daten da und ich müsste mich vorher einmal einloggen, weil Daten runterladen und so weiter. Und ich sage, ja, ist ja auch kein Problem, wir wollten am Freitag spielen, das war klar. Ich sage, dann lass uns doch am Donnerstag quasi nochmal zusammensitzen und das Ganze machen. Das hat auch tatsächlich, also das Runterladen, das Einstellen und den Charakter erstellen, das waren auch tatsächlich nochmal 2 Stunden.
Ja. Ja, es muss sich halt wirklich jeder auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wenig unterbricht, genau wie am Spieltisch, wenn sich jemand nicht mit den Regeln auseinandersetzt, also wenig unterbricht den Spielfluss mehr, als wenn jemand fragt, wo muss ich nochmal klicken, um eine Probe zu würfeln? Was muss ich da nochmal eingeben?
Ja.
Oder Leute, die es dann falsch eingeben, immer wieder und dadurch halt auch falsche Ergebnisse produzieren. Und ach ja, Moment, da habe ich noch was vergessen. Und wo man vielleicht am Spieltisch manchmal nochmal leichter Sachen revidieren kann, ist das halt übers Online manchmal auch schwieriger. Ne? Also ja, es ist halt auch eine Konzentrationssache. Aber
was mich natürlich mehr motivieren würde, wäre eine geordnete Gesprächsstruktur.
Ja.
Was mir am Spieltisch zum Beispiel unheimlich leicht fällt, wenn ich, sagen wir mal, nicht zu Wort komme, einfach mal die Hand hochzuheben, um zu signalisieren, ich habe hier was. Ich melde das in Anführungsstrichen an. Ich möchte euch aber jetzt gerade nicht zwischengrätschen, weil selbst wenn ich einen forschen Charakter hätte, immer dazwischen zu schreien,
das ist halt unangenehm.
Nervt die ganze Runde.
Ja, und online noch mal mehr, weil halt alle gleich laut hören, in Anführungsstrichen. Ja.
Also ich hab's online schon sehr häufig gehabt, dass ich einfach mich übergangen, also im Wort übergangen gefühlt habe.
Ja.
Ja. Und das, ich weiß von vielen anderen, dass es auch ein ähnliches Problem ist.
Gerade wenn man dann Spielerin dabei hat, die, ich sag mal, sehr vorwärts spielen und gerne auch andere an die Wand spielen. Das ist tatsächlich im Online noch mal ein bisschen stärker ausgeprägt dann, ne? Weil man halt noch weniger irgendwie dazwischen kommt.
Ja.
Wenn man beispielsweise Skype nutzt, kann man ja virtuell die Hand heben. Man kann auch den Chat nutzen bei Roll20 oder Discord, so ich würde gerne was sagen. Also da gibt es ja viele, viele Optionen. Wenn ich mit Kamera spiele, kann ich auch einfach wirklich die Hand heben.
Klar, dafür müssen dann aber auch alle die Hand heben. Ne?
Ja.
Also das ist im Übrigen auch wieder so ein Thema mit der Technik.
Ja,
ich sag mal, ein Handy, ein Smartphone hat nahezu jeder heute. Das heißt, jeder könnte im schlimmsten Fall auch nur übers Handy, aber er könnte mitspielen.
Genau.
Ja. Ich brauche aber auch eine ordentliche Verbindung.
Man braucht eine halbwegs vernünftige Verbindung und ich habe festgestellt, dass es in vielen Fällen auch einfach angenehmer ist, mit Kamera zu spielen.
Ja.
Anfangs fand ich es andersrum besser, weil ich mich mit Webcams nicht so wohl fühle, einfach.
Ja, ist okay, aber...
Weil ich diesen Zoom-Müdigkeitseffekt besonders bei mir spüre, dass wenn man halt ständig unter Dauerbeobachtung steht, man halt sozusagen sich unwohler fühlt, aber... Da hat man im Online ja auch die Möglichkeit, einfach mal mit dem Stuhl ein Stück zur Seite zu rücken und dann vielleicht mal nicht im Kamerabild zu sehen zu sein. Und wenn man dann wieder was sagen will, kann man ja wieder reinrücken, so ungefähr. Ne? Also es ist ja...
Das stört mich jetzt überhaupt nicht.
Genau.
Also das liegt auch vielleicht daran, dass ich ja nun wöchentlich mein Webunterricht habe. Und da ist einfach die Netiquette, ist die Kamera anzuhaben. Viele machen, es ist keine Pflicht, viele machen das auch nicht und das ist auch okay. Aber ich möchte den Dozenten oder die Dozentin ja auch sehen so sehe ich es halt bei der Spielleitung auch allein um Emotionen zu sehen.
Ja, mich stört es mittlerweile auch nicht mehr. Also es ist tatsächlich so, dass die Gewöhnung da jetzt mittlerweile sich über diese Zoom-Müdigkeit hinweggesetzt hat. Ich habe aber auch Mitspielende in Gruppen, die einfach keine Webcam haben.
Aber ein Handy haben sie, oder?
Ja, aber...
Ja, dann haben sie auch eine Kamera.
Ja, haben sie auch. Aber das Problem ist halt, dass man dann trotzdem ja das Discord wahrscheinlich trotzdem lieber übers... nicht übers Handy, sondern über den Computer nutzt.
Das würde gehen.
Ja, das würde gehen.
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, wenn 5 Leute da sitzen und einer sagt, ich möchte nicht mit Kamera, es sei ihm gestattet, aber es sei auch mir gestattet, wenn mich das stört.
Ja.
Und das würde es.
Klar, natürlich. Ich glaube, das ist eine Geschmackssache und ich glaube, es gibt auch Runden, wenn man gut eingespielt ist, die gut funktionieren ohne Bild.
Ja, also ich habe auch schon von einigen gehört, die sagen, hey, ich bin sonst immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück mit dem abholen und dann nochmal einkaufen und sowas. Mhm. Ne? Ich war nicht vor 12, halb eins, eins im Auto zu Hause.
4 Stunden fahren für 3 Stunden spielen so ungefähr.
Ja, genau. Und die sagen, hey, ich sitze hier im Rechner, ich futter hier meinen Kram, ich bin total entspannt. Ne? Und mit der Runde ist es auch total entspannt, ja. Genau. Ich kann mir das vorstellen, dass wir das vielleicht auch in erzählstrukturierten Spielen besser hinkriegen. Wenn man auch vielleicht nur mit 2, 3 Leuten spielt. Dass man einen schöneren Gesprächsfluss hat.
Gruppengröße ist ein wirklich, wirklich wichtiger Faktor, muss man dazu sagen. Also ich habe Runden mit 6 Spielern und das finde ich schon sehr anstrengend. Am Tisch geht das gerade noch so. Online finde ich 3 oder 4 Spieler eigentlich wesentlich angenehmer.
Ja.
Muss ich dazu sagen.
Ich denke, man muss es oder sollte es online einfach ein bisschen mehr regulieren.
Ja, deswegen habe ich für die HeinzCon auch meine Runden mit 4 Spielern angemeldet.
Ja,
genau. Ja, wie sieht es denn bei euch da draußen aus? Habt ihr den ultimativen Tipp oder das ultimative Motivationsgespräch, das ihr euren Spielern anbieten könnt?
Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Tools, die wir noch gar nicht genannt haben? Vielleicht ist das ja eine schöne Ergänzung für alle anderen da draußen auch.
Genau, wir würden uns über eure Kommentare freuen und wenn auch ihr Teil unseres Podcasts werden wollt, ja, so We Want You.
Meldet euch bei uns, genau. Wir machen einfach einen Termin aus und
ihr erreicht uns unter anderem auf Facebook auf unserer Seite oder auf Twitter unter PAP-Cast.
Und demnächst auch unter Instagram, aber das dauert noch ein bisschen, bis wir das neue Logo haben.
Genau.
Wir wünschen euch was. Bleibt gesund und
spielt weiter.
Ciao.
Tschüss.